Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil es nämlich die allererste Interviewfolge ist. Ich bin heute nach Bremen gefahren und werde den Nils Dreier interviewen. Nils Dreier sitzt praktisch hier in Bremen vor mir. Ich bin heute tatsächlich zum zweiten Mal nach Bremen gefahren, das können wir auch schon vorweg sagen. Ich war vor 3 Wochen, glaube ich, schon mal hier und habe das gleiche Interview geführt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich heute auf den Stopp-Knopf am Ende drücken werde und die Aufnahme auch gesichert ist. Und ich bin mir aber auch sicher, dass wahrscheinlich das Interview heute ein ganz anderes wird als beim letzten Mal noch.
Nachhaltig reich, der Auslöser.
Ich weiß noch ganz genau, das war beim Gemeindetag in Schleswig-Holstein in Rendsburg am 22. Oktober 2019. Da habe ich einen Vortrag gehalten, noch in der Funktion als Stadtwerke-Mitarbeiter habe ich das NEW-Projekt vorgestellt. NEW steht für Norddeutsche Energiewende. Und ich habe dann aus dem Augenwinkel so ein Plakat gesehen mit so einem Baum, da stand auch Nachhaltigkeit drauf. Und auf diesem Plakat waren dann 222 Optionen, wie man praktisch nachhaltig konsumieren kann. Und da dachte ich mir, das passt ja genau zu dem, was ich vorhabe. Ich möchte ja auch zum Thema Nachhaltigkeit mich engagieren und bin dann auf Nils zugegangen, bin mit ihm ins Gespräch gekommen und habe dann gemerkt, okay, das passt. Wir wollen das Gleiche praktisch mehr oder weniger. Jeder hat einen etwas anderen Ansatz. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass Nils zugesagt hat und heute auch zum zweiten Mal fürs Interview bereitsteht. Aber zunächst möchte ich euch Nils Dreier von der Hilfswerft einmal vorstellen. Dafür habe ich die Internetseite der Hilfswerft auf links gekrempelt und berichte mal das, was ich gefunden habe. Nils ist Serial Entrepreneur und unter anderem Gesellschafter der Agenturgruppe Collective IQ Holding GmbH und Co. KG. Sein Schwerpunkt ist das Thema Content Marketing. Und seit dem Jahr 2014 ist Nils Dreier hauptberuflich als geschäftsführender Gesellschaft der Hilfswerft, gemeinnützige GmbH, aktiv. Und hier verantwortet er die Unternehmenskooperation und den Vertrieb. Nils ist Jahrgang 78, sein Lebensmittelpunkt ist in Bremen. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und hat in Wittenherdecke an der privaten Universität Wirtschaftswissenschaften studiert und ist tatsächlich schon sehr lange, nämlich seit dem Jahr 1999, Internetunternehmer. Und begonnen hat er mal mit einer Online-Quiz-Community und dieses Quiz-Portal wurde dann zu einem Tool für interne Weiterbildung weiterentwickelt. Und 2008, also ein paar Jahre später, startete er mit NetJobbing eine Online-Expertenvermittlung im B2B-Bereich. Daraus wurde später die Content-Marketing-Agentur TextProvider und dann wenige Jahre später nochmal die Agenturgruppe Collective IQ. Ja, Nils ist mittlerweile Speaker bei vielen Konferenzen und Kongressen im Bereich Content Marketing. Jetzt möchte ich aber Nils gerne zunehmen und ihn nicht langweilen, dass ich hier sein Leben vorlese und dich ganz herzlich begrüßen. Nils, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast mich jetzt ja besucht hier zum zweiten Mal.
Genau, zum zweiten Mal.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass es in so Podcasts dann immer nach einer Zeit rekapituliert man dann nochmal, was man gesprochen hat und sieht die Entwicklung, die man gegangen ist. Ich hätte jetzt aber nicht erwartet, dass wir uns so schnell wiedersehen.
Ja, stimmt. Das haben wir beim letzten Mal gesagt. Wenn wir dann in 10 Jahren uns wieder treffen oder so, dass das dann 3 Wochen später ist, haben wir nicht geahnt. Genau. Ich würde tatsächlich erstmal am Anfang chronologisch gedanklich anfangen. Wie kam es dazu, dass du schon im Jahr 99 zum Internetunternehmer wurdest? Also ich weiß, im Jahr 99 hatte ich gefühlt noch keine E-Mail-Adresse und du hast da schon wahrscheinlich die ersten Euros an der Stelle verdient.
Ich habe vor allem die ersten Euros ausgegeben. Ich glaube, der Hintergrund ist erstmal, dass ich während meiner Schulzeit irgendwann Mitte der 90er Jahre in den USA war, dort quasi so einen Schüleraustausch gemacht habe in Texas. Und dort bin ich dann zum ersten Mal mit dem Internet in Berührung gekommen, auch aus so einer, ja, keine Ahnung, neuer Markt hieß das da ja nicht, aber aus so einer Goldgräberstimmung heraus. Und ich fand es sehr spannend, wie man dort mit relativ wenigen Mitteln Existenzen aufbauen konnte. Und das hat mich fasziniert. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, habe ich erstmal mein Abi fertig gemacht und eine Bankausbildung begonnen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass dieses angestellte Arbeiten in einer Bank mich auf Dauer nicht zufriedenstellen wird. Und habe dann quasi so ein bisschen ja, nachmittags, abends und am Wochenende mir meine eigene kleine Firma aufgebaut und eben angefangen, ein Konzept zu entwickeln für ein Online-Quiz-Spiel. Und habe dann da Programmierer davon überzeugt, dass sie für ein Apple und ein Ei und ein paar Prozente das entwickeln. Und naja, es war halt ein anderes Zeitalter, ne? Also man hat sich mit Modem eingewählt, 500 Kilobyte war richtig viel, also da wir mussten immer unsere optimieren, dass wir halt irgendwie nie mehr als ein Megabyte Datenvolumen benötigen bei unserer Quizshow.
Ich erinnere noch 56 Kilobyte.
Ja, genau.
Das Fiebding hat
mich ja, gebracht. Genau. So, das war dann auch das Problem, dass ich dann halt irgendwie die Telefonleitung blockiert habe und meine Eltern konnten nicht telefonieren währenddessen und so. Aber es war eine schöne Zeit. Ich habe angefangen, die ersten unternehmerischen Erfahrungen zu sammeln, im Wesentlichen Leute davon zu überzeugen, von einer größeren Vision sie mitzunehmen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass Geld jetzt gar nicht das Entscheidende ist, sondern wenn man den Leuten aufzeigt, wie eine Vision aussehen kann, dann hat man eine gute Chance, die mitzunehmen und abzuholen. Und
das fand ich auch sehr beeindruckend, dass du ja gleich praktisch nicht nur für dich gearbeitet hast, sondern andere mit reingenommen hast. Das machen ja viele am Anfang erstmal anders, dass sie praktisch alle selber machen. Mhm. Du hättest ja auch selber programmieren können, aber du hast dich bewusst dafür entschieden, dass du gleich andere da mit reinnimmst.
Genau, das hat auch mit Mangel an Kompetenz zu tun in dem Fall. Also ich habe tatsächlich so einen Programmierkurs bei der Volkshochschule besucht, aber da war klar, dass das, was ich da brauche, benötigt halt keine Datenbankentwickler und halt einen Frontend-Developer und whatever. Mhm. Und ja, dann war ganz klar, dass meine Rolle eher so eine Art Projektmanagement und Vertrieb sein würde. Und die habe ich dann auch ganz, ganz gut ausgefüllt. Und ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das im Team zu machen und nicht alleine. Ja.
Okay, interessant. Das heißt, in den ersten Jahren ging es um dieses Quizportal. Da war das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich noch nicht gleich da, sondern das kam erst wahrscheinlich im Laufe der Jahre dann dazu.
Absolut. Also ich sage mal, ich habe erst mal angefangen, so das ganze Unternehmertum mir zu erschließen und kennenzulernen mit unterschiedlichen Facetten. Und erst so mit Mitte 30, auch die Zeit, wo ich Familie gegründet habe, sind einfach andere Aspekte wichtiger geworden in meinem Leben. Es hat auch was damit zu tun, dass man irgendwann rauskriegt, wie man Geld verdient. Und dann aber, also in meinem Fall zumindest gemerkt habe ich gemerkt, dass mehr Geld mich nicht mehr glücklich macht ab einem gewissen Zeitpunkt. Also der berühmte Grenznutzen des Geldes. Und dann macht man sich auf die Suche nach etwas anderem. Also sagt, okay, wenn mehr Geld nicht glücklich macht, dann kann ich nicht mehr auf mehr Geld optimieren, weil das ist ja das Einfachste. Die Menschen optimieren auf mehr Geld und danach richten sie alles aus und das funktioniert sehr lange sehr gut.
Angeblich bis zu diesen 60.000 Euro, nee, Dollar glaube ich sind es pro Jahr, ab wann es halt nicht mehr signifikant steigt, die Zufriedenheit oder das Lebensglück.
Genau, die Studie kenne ich auch und ist glaube ich bei mir ungefähr vergleichbar, ja, würde ich auch sagen. Wobei unterm Strich ist jeder tickt anders und wir leben jetzt hier im Umland von Bremen, haben für unsere Verhältnisse ein nettes kleines Häuschen. Und die Kinder sind versorgt und dann braucht man jetzt auch nicht viel mehr. Ne? Also das heißt, meine Frau und ich, wir arbeiten jetzt beide Teilzeit, damit wir auch gemeinsam viel Zeit für die Kinder haben und für uns als Familie. Und mehr Geld würde uns jetzt null helfen. So. Und aber mehr Zeit zu haben, ist gerade genau das Richtige für unsere Lebenssituation.
Mhm. Okay. Ich erinnere vom letzten Mal, dass das Stichwort Gamification auch viel. Weil die Frage ist ja, das ist vielleicht auch für viele Zuhörer interessant, wie du praktisch deine Berufung gefunden hast, wie du da hintergekommen bist. Du wirst ja wahrscheinlich eines Morgens aufgestanden sein, bevor du in die Sparkasse gegangen bist und dann auf einmal dir belegt haben, so und jetzt mache ich dieses Quizportal. Das ist wahrscheinlich ja so ein Prozess gewesen, der und auch dann hat sich ja weiterentwickelt. Kannst du da vielleicht erinnern, wie praktisch da die Entwicklung dich begleitet hat?
Genau, ich glaube, Auslöser war, dass ich jetzt mich eben mit Internet so ein bisschen beschäftigt habe. Also das war wirklich vor vor Google, vor DSL, vor Apple iPhone und so. Das ist halt, ist eigentlich nicht lange her, aber es ist relativ viel passiert seitdem. Und ich habe mir einfach sozusagen, ich habe die Welt betrachtet und mir die Frage gestellt, okay, wenn man das jetzt ins Internet transferiert, was würde dabei rauskommen? Und damals war Wer wird Millionär halt ziemlich gehypt, ist es ja immer noch, ist ja ein Evergreen. Und ich habe halt darüber nachgedacht, wie man dieses Format ins Internet übertragen könnte. So, das war mein Ausgangsgedanke. Und da ich alleine jetzt weder programmieren konnte, noch Quizfragenredakteur, noch Moderator war, musste das alles irgendwie anders gelöst werden. Und deshalb habe ich mir einen Prozess überlegt, wo man Leute motiviert, eine Community aufbaut, die Dinge macht, die für die Weiterentwicklung dieses Quizportals relevant sind, nämlich neue User dazu gewinnen, Quizfragen einzustellen und auch diese Spiele durchzuführen. Und habe die Leute dann quasi mit einem internen Belohnungssystem honoriert. Also genau genommen hat man dann so komische Quizpunkte bekommen. Die Quizpunkte konnte man gegen Joker eintauschen und die Joker konnte man im Spiel einsetzen. Mhm. Also das Ganze hatte halt wirklich, also wir haben uns an dieser Fernsehshow orientiert und das war auch eine Show im Internet. Und das hat jeden Tag um 19 Uhr war Quiz Cup. Also es war wirklich.
Ach, das waren sogar feste Zeiten. Ja, das genau, war gar nicht so, dass man da irgendwie ganz individuell, wann immer man wollte, spielen, sondern um 19 Uhr ging es los.
Du konntest die alten Sachen nachspielen, aber es gab immer eine Live-Show und dann mussten sich die Leute um 19 Uhr einwählen und haben dann gegeneinander gespielt, bis nur noch einer übrig geblieben ist.
Okay. So. Auch sehr clever, das nicht um 20.15 Uhr zu machen, wo das Original lief,
sondern um 20 Uhr gegen die Tagesschau wollten wir auch nicht antreten.
Ja, stimmt, auch richtig.
Genau, ja, also so lief das halt ab und da haben dann, ich weiß nicht, ein paar tausend Leute halt am Ende dann mitgemacht und, und dazu beigesteuert und dann ist das Ganze mit Platzen der neuen des neuen Marktes sozusagen, war dann irgendwie für uns alle klar, okay, das wird jetzt kein schneller Weg zur Million, ja, sondern da haben wir viel aufgebaut und für uns war alles okay, weil wir hatten keine hohen Fixkosten und nichts, weil wir ja quasi eine virtuelle Organisation nur waren. Mhm. Aber so ein bisschen war die Fantasie dann raus. Und dann ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt und da habe ich angefangen zu studieren. Und im Rahmen des Studiums habe ich mich eben habe ich wieder neue Menschen kennengelernt, habe dann halt auch die Welt der größeren Organisationen gesehen und dort festgestellt auch, dass die Frage in einer Organisation häufig ist, wie kann man Wissen auf eine spielerische Art und Weise vermitteln? Mhm. Weil als ich in der Sparkasse war, kennst du vielleicht auch aus deinem alten Job, gibt es so Ordner mit so Ablagesystemen und da sind Arbeitsanweisungen drin zum Beispiel. Ja. Und dann verändert sich eine Arbeitsanweisung und dann muss der Azubi, das war damals ich, dann halt aus dem Ordner 17 die Seiten 23 bis 29 rausnehmen und die neue Version dann halt da rein tun. So.
Okay.
Also und so war Wissensmanagement, sage ich jetzt mal, früher. Mhm. Und wir haben halt mit QuizCup dann, das hieß dann anders, Colemo Corporate Learning Motivator, wir haben uns tolle Namen ausgedacht, sind wir halt hingegangen und haben gesagt, hey, vielleicht wollt ihr den Leuten mal nochmal auf eine andere Art und Weise mit einem anderen Medium Wissen vermitteln und haben dann quasi diese Quiz-Logik angewandt auf unternehmensinternes relevantes Wissen und haben dann quasi das im Unternehmenskontext angewendet. Ne? Dann wurden die Fragen natürlich nicht mehr durch eine Community aufgebaut, sondern die kamen dann halt aus irgendwelchen Fachbereichen.
Mhm. Und da mussten dann einzelne Mitarbeiter praktisch ihr Wissen abliefern, sag ich mal, oder war das mehr wirklich Anweisungscharakter, wie praktisch Prozesse beschrieben werden?
Nee, das war es war eigentlich eine spielerische Art und Weise, die Leute auf Themen aufmerksam zu machen einfach so eine andere Region im Gehirn zu aktivieren, wenn es um die Wissensaufnahme geht. So.
Okay.
Und das haben wir eine Zeit lang halt gemacht und am Ende war es halt so, dass es so eine studentische Unternehmensberatung gab, die hat das am Ende von mir übernommen, weil für mich war dann auch irgendwie klar, okay, das ist nicht mehr, also da erlebe ich nicht meine unternehmerische Erfüllung. So. Mhm. Und deshalb habe ich das Thema nicht weitergeführt. Ich habe dann während meines Studiums mit drei Freunden zusammen mal 2 Jahre lang Kommunen beraten. Mhm. Also hatten wir eine Firma Regio Policies, die und sind unterwegs gewesen und haben Konzepte für Bürgerbeteiligung und transparente Haushalte und sowas deutschlandweit promotet aus so einem Studentenwettbewerb heraus.
Also das war aber auch alles noch neben dem Studium. Alles, was wir eben gehört haben, war neben der Ausbildung. Das heißt, du bist ein Zeitwunder.
Nee, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich versuche mindestens 8 Stunden zu schlafen. Keine Ahnung, mein Studium, ich habe ja noch Wirtschaftswissenschaften auf Diplom studiert. Und da war schon ein bisschen Raum dafür gegeben, auch sich zu verwirklichen. Heutzutage, wir arbeiten ja in der Hilfswirtschaft auch viel mit Unis, ist das schon durch Bachelor, Master deutlich schwieriger geworden. Aber klar, ich kann einigermaßen fokussiert arbeiten und ich priorisiere, glaube ich, mehr richtig als falsch. Und deshalb konnte ich viele Dinge ausprobieren. Und auch dieses, bis ich dann dabei Textprovider angekommen bin, das ist die erste Firma, die ein wirtschaftlicher Erfolg einfach war, kann man schon so sagen. Hatte ich schon einige Unternehmerjahre auf dem Buckel. Ne? Mhm. Also dann glaube ich, das ist ganz normal, dass man halt hinfällt und wieder aufsteht.
Ja gut, das ist ja tatsächlich auch wertvoll, das in einer Lebensphase zu lernen, wo es noch nicht so weh tut. Das ist ja bei den Kindern auch so, wenn die halt das Laufen lernen, da ist der Weg nicht so groß vom stehenden Zustand zum Hinfallen. Wenn wir im Erwachsenenalter das Laufen erst lernen würden, das wird wahrscheinlich viel schmerzhafter sein. Das ist,
frag mal die Leute, die eine Hüft-OP hinter sich hatten.
Okay, die haben auch schon wieder Laufen neu zu lernen.
Die müssen es auch wieder neu lernen und das dauert halt deutlich länger, als wenn die Kinder das machen. Ja, genau. Also gebe ich dir recht. Klar, aber es gibt aus meiner Sicht gewisse Phasen im Leben, da kann man das ganz gut. Und diese Phase während und nach dem Studium ist, glaube ich, ideal, weil man halt noch einen relativ niedrigen Lebensstandard hat und keine hohen Fixkosten und keine Familie und so weiter, die man versorgen muss oder für die man Verantwortung mit übernimmt. Aber es gibt auch andere Phasen wieder, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und eigenständig und man sich nochmal neu verwirklichen kann. Wir werben hier auch in der Hilfswirtschaft grundsätzlich für unternehmerisches Denken auf allen Ebenen der Gesellschaft und in jedem Alter. So.
Sehr gut, super. Ich muss dazugeben, ich habe meine erste Diplomarbeit auch zum Thema Wissensmanagement geschrieben. Mhm. Deswegen erinnere ich das sehr gut, das Thema. Und ich kann mich auch an einen Satz erinnern, beim Daimler damals noch gesagt wurde, das war 2005 habe ich die geschrieben, genau, dass praktisch der Daimler damals die Abteilung aufgelöst hat, weil sie der Meinung waren, jetzt ist das ganze Wissen verteilt und damit sind wir durch. Und ich bin, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, ganz fest der Meinung, dass die Menschheit mit dem Thema nicht so schnell durch sein wird, sondern dass es ein immerwährendes Thema ist. Dieses implizite Wissen, was ja im Menschen drinsteckt, was er kann und was er drauf hat, ganz, ganz schwer nur übertragen kann auf einen anderen Menschen. Das kann man nicht aufschreiben, sondern da muss man ihn begleiten und dann lernt man und kann das immer weitergeben. Spannendes Thema. Ich muss zugeben, ich war noch mal auf deinem Xing-Profil.
Oh je.
Und da habe ich auch noch 2, 3 Punkte rausgesucht, wo ich dich einmal zu fragen möchte, ob das noch alles aktiv ist. Das erste war das Thema Marathon, da hast du großes Interesse dran. Da bist du noch läuferisch aktiv, gehe ich von aus, so wie ich dich hier sehe.
Nee. Also ja, danke erstmal für dieses Kompliment. Nee, ich laufe noch. Mein letzter Marathon ist aber schon 3 Jahre her. Und ich versuche so ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil ich würde gern noch mal mit einem meiner Kinder einen Marathon laufen. Die sind aber 3 und 6, also das dauert noch ein paar Jährchen, da muss ich einigermaßen fit bleiben. Ansonsten bin ich so vor einem Jahr auf Yoga umgestiegen. War einfach so, Verkürzungen, die durch das Laufen halt entstehen und so weiter. Also ein bisschen ganzheitlicher auf den ganzen Körper gerade Acht geben. Aber Laufen ist immer noch cool, aber gerade nicht so im Fokus bei mir.
Okay, sehr gut. Wunderbar. Und dann habe ich eine spannende Auszeichnung gesehen, die hast du im Jahr 2008 bekommen. Junge Karriere, 30 unter 30, Deutschlands junge Elite, so hieß die Auszeichnung. Die klingt erstmal ziemlich schneidig. Und wie kam es dazu? Erzähl mal, Nils.
So verschiedene Magazine stellen einfach Leute vor, die irgendwie mit ihren Ideen und Konzepten das Potenzial haben, irgendwie, keine Ahnung, Gesellschaft zu verändern oder so. Und ich glaube, ehrlich gesagt, war, glaube ich, eine Bekannte von mir da gerade Redakteurin oder so und die hat 29 sinnvolle Leute gefunden und dann hat sie mich noch angerufen. Es gab einen netten Beitrag da, Handelsblatt oder Junge Karriere, Und ich glaube, das war wirklich zu der Zeit, wo ich dann eben diese Quiz-Community da aufgebaut habe und ja, einer derjenigen war, die da früh sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Genau, aber es jetzt hat mein Leben nicht nachhaltig verändert, glaube ich, dieser Artikel da.
Das kam dann anscheinend 2017. Das war das dritte, was ich mir aufgeschrieben habe. UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da sind wir ja schon fast, naja, nicht ganz in der Gegenwart, aber wahrscheinlich schon deutlich näher dran an dem, wo du jetzt aktiv bist. Wie kamst du zu dieser tollen Auszeichnung? Weil von der UNESCO wird nicht jeder geehrt, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, also da muss man genau sein. Also ausgezeichnet wurde hier die Hilfswerft. Mhm. Ja. Und wir haben eben ein Format entwickelt, das sind unsere Social Entrepreneurship Camps, wo es darum geht, dieses Grundkonzept des Social Entrepreneurships halt zu vermitteln. Und das haben wir auf eine sehr innovative Art und Weise gemacht. Und dann ist es halt so, dass eben die UNESCO zusammen mit dem Bildungsministerium deutschlandweit da gewisse Projekte hervorhebt und auszeichnet, die eben diesen Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung vorantreiben und prägen. Genau, und 2017 waren wir dann da am Start. Und ja, das war tatsächlich etwas, was uns, glaube ich, als Hilfswerft schon hilft, weil es ein Qualitätssiegel einfach ist. Mhm. Und an manchen Stellen vielleicht Leute davon überzeugt, dass das, was wir machen, hier Hand und Fuß hat.
Mhm. Sehr schön. Damit sind wir ja bei der Hilfswerft angekommen. Der Leitsatz, den habe ich mir auch von der Internetseite einmal notiert, ist soziales Unternehmen. Und zwar sozial ist mit kleinem Unternehmen praktisch, also dass man einfach dazu andere Menschen motiviert, etwas Soziales zu unternehmen. Da wäre meine Eingangsfrage, ich glaube 2014 ist die Hilfswerft gegründet worden. Wie kam es zur Gründung? Wer hatte die Idee? War das deine Idee? Gab es andere Menschen, die da auch die Idee hatten? Oder?
Also das war so ein kooperativer Ansatz, muss ich sagen. Also der Zeitpunkt war, dass ich quasi in meiner alten Firma da, in der Content-Agentur, gerade die Geschäftsführung abgegeben hatte. Ich hatte mit zwei Freunden damals gegründet und wir haben zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass wir als Trio ab einer gewissen Größe, wir hatten so 30 Mitarbeiter, nicht mehr die bestmögliche Konstellation waren zur Führung des Unternehmens und haben uns dann quasi gemeinschaftlich entschieden, lieber gemeinschaftlich einen neuen Geschäftsführer zu suchen, der geeigneter ist als wir selbst, um das Unternehmen aufs nächste Level zu heben. Und das war dann halt für mich die Chance, eben so mit Mitte 30 nochmal neu zu überlegen, was ich gerne als nächstes halt machen möchte. Und da habe ich dann verschiedenste Bücher gelesen. Und das Normalste ist ja eigentlich, man hat jetzt sich ein Netzwerk aufgebaut im Online-Marketing, dass man dann in der Branche bleibt und was Artverwandtes oder so macht. Aber ich dachte eigentlich, nee, ich möchte mal was ganz anderes machen und habe dann ein Buch gelesen von Mohamed Yunus, Friedensnobelpreisträger. Kennst du den?
Ja.
So vom Hören.
Ich muss ja ehrlich zugeben, ich kenne ihn vom letzten Interview. Davor habe ich ihn tatsächlich noch nicht gehört. Ja. Aber ich fand das sehr beeindruckend, dass du praktisch so reflektiert warst, da nochmal einen Schritt zurückzugehen, jemand anderen dann in deinem alten Unternehmen an die Spitze zu stellen und dann einfach mal zu gucken. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was du gerade erzählst, dass man sich einfach mal inspirieren lässt und guckt, wo es einen eigentlich hinführt. Aber erzähl ruhig weiter.
Also genau. Also Mohamed Yunus, Social Business, also der Mohamed Yunus ist halt Universitätsprofessor vom Ursprung her und hat halt über Armut in Bangladesch geforscht und dem ist halt aufgefallen, dass viele Frauen insbesondere dort arm sind und sogar Schlimmeres, also dass sie bis hin zu so leibeigenschaftsähnliche Zustände dort herrschten, weil die sich Geld geliehen haben von so Kredithaien, die dann horrende Zinsen fordern und die Frauen eigentlich nur noch für diese Menschen dann arbeiten, bis hin zu anschaffen und so weiter. Und der Mohamed Yunus hat dann halt einfach sich das angeschaut und umgerechnet in Dollar waren diese Kreditbeträge halt irgendwie Pillepalle, ne? Also Wert von einem Konzertticket oder so jetzt in Deutschland. Und er hat dann quasi mit seiner Bank, der Grameen Bank, angefangen, dieses System auszuhebeln, indem er diesen Frauen Kredite zur Verfügung gestellt hat. Und zwar war der Clou, dass es nicht einzelne Frauen waren, sondern immer Gruppen, die gegenseitig als Gemeinschaft füreinander gebürgt haben. Und Und so hat Mohamed Yunus eins der ja, prägenden Social Businesses quasi aufgebaut und dann eben in dem Buch Social Business auch seine Erfahrungen und Lehren skizziert. Und ich habe es gelesen und dann war mir irgendwie klar, okay, das Thema Unternehmertum auf der einen Seite und das Thema Gutes tun auf der anderen Seite sind gar nicht zwei verschiedene Seiten, sondern man kann die vernünftig miteinander verweben und das ist eben das, was das Konzept des Social Entrepreneurship halt kann. Und dann wusste ich, okay, das wird das sein, was ich gerne machen möchte. Mhm. Und dann habe ich einfach mit Freunden darüber gesprochen und reflektiert, was man da machen kann. Und zwei von diesen Freunden, Carsten und Sönke, die haben quasi gleich gesagt, okay, wenn du das machst, Nils, dann machen wir mit. So, und heute sind wir immer noch als Trio quasi die Gründer der Hilfswerft. Alle drei arbeiten auch noch hier. Mhm, und genau, das ist so ein bisschen der Gründungsimpuls.
Dann und die anderen beiden, die waren auch gerade zu der Zeit verfügbar. Ich glaube, einer von denen ist auch noch woanders am Arbeiten, oder?
Genau, also Carsten, der ist bei einer Landesbausparkasse tätig. Hat da quasi einen festen Job und hier hat er auch einen festen, aber arbeitet hier ein bisschen weniger. Und Sönke hat eine ähnliche Historie wie ich, auch als Unternehmer. Und der ist freiberuflich noch als Berater neben der Hilfswerft aktiv. Mhm. So. Und genau, und ich mache das ja nicht Vollzeit, aber mit der größten Anteil meiner verfügbaren Zeit.
Okay, sehr schön, super. Wir hatten eingangs schon über das Poster gesprochen, was hier schon auf dem Tisch ausgebreitet ist. Welche weiteren Produkte, oder sag ruhig auch noch ein paar Worte zu dem Poster, wie es praktisch zu der Idee gekommen ist und erzähl mal, welche weiteren Produkte oder Dienstleistungen die Hilfswerft im Köcher hat, was sie praktisch anbietet, wie sie die Welt verbessert.
Genau. Also vom Grundsatz her, du hattest das ja gesagt, soziales Unternehmen. Wir sind eine Aktivierungsorganisation. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie man Menschen motivieren kann, sag mal, den Arsch hochzubekommen und Veränderungen zu initiieren. Und dieses Social Entrepreneurship übersetzen wir halt mit gesellschaftlichem Unternehmertum. Das heißt, Unternehmertum zum Wohle der Gesellschaft. Das kann sozial sein, kann aber auch ökologisch sein oder gegebenenfalls auch politisch. Und wir haben halt aktuell zwei Formate, die wir schwerpunktmäßig verfolgen. Das eine sind unsere Social Entrepreneurship Camps, was dann da auch von der UNESCO ausgezeichnet wurde. Und dort gehen wir an Universitäten und unterstützen quasi einerseits die Universität, Programme aufzubauen rund um das Thema Gründergeist und Gründertum mit eben auch der Spezifikation, dass man eben diese gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen Aspekte auch mit berücksichtigt. Da sind wir in den letzten Jahren so, haben wir 40 von diesen Veranstaltungen ungefähr gemacht. Mhm. Das ist ein Blog-Seminar, 3 Tage lang intensiv, wo die Teilnehmenden in Gruppen eigene Konzepte erarbeiten zu spezifischen Themen. So, angefangen haben wir mit so allgemeinen Camps rund um die nachhaltigen Entwicklungsziele, also die SDGs. Mhm. Da hinter dir an der Wand sind die auch nochmal aufgehangen, wo man sagt, okay, unsere Sicht der Dinge ist, die UN sagt, diese 17 Ziele sind die größten Herausforderungen für die Menschheit. Und wir als Social Entrepreneurs sagen, das sind die 17 Milliarden Märkte für Social Entrepreneurs. Mhm. Ja, weil in jedem Feld gibt es so viele Probleme zu lösen. Mhm. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, eben Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sowohl sich selbst tragen, als auch eben diese Themen, die hinter den SDGs sich verbergen,
ja, das schrittweise ist clever, zu lösen. Dass man einfach aus den Problemen natürlich potenzielle Geschäftsideen macht und dann im Prinzip ja es gar nicht bei den 17 bleibt, sondern es wahrscheinlich ja, noch viel, viel mehr da gibt, die da drunter liegen und auch in der Schnittmenge. Und je nachdem, wo sich jemand wiederfindet, er sich dann praktisch genau da rein bewegen kann.
Genau, das ist im Social Entrepreneurship sowieso so ein Standardding. Aus Defiziten werden Kompetenzen. So, und gerade ganz aktuell arbeiten wir an Konzepten, wo wir in unseren Veranstaltungsformaten Modelle entwickeln, wie wir Menschen die, sag mal, schwer vermittelbar sind, zum Beispiel aufgrund einer Behinderung, wie wir Geschäftsmodelle entwickeln können, damit die faire und adäquate Jobperspektiven haben. So, und da gibt es zum Beispiel Modelle wie jetzt Discovering Hands. Da hat sich der Frank Hoffmann, ein Frauenarzt, hat sich halt überlegt, dass Frauen, die erblindet sind oder blind geboren sind, die haben halt einen verbesserten Tastsinn. Das ist irgendwie auch logisch, ne? Wenn dir ein Sinn fehlt, dann gleicht dein Körper das ein bisschen dadurch aus, dass die anderen Sinne halt sich weiter ausdifferenzieren.
Ja, wahrscheinlich auch, wenn man sie einfach mehr benutzt.
Genau, weil man sie mehr angewiesen ist, richtig. Und der hat zum Beispiel Frauen ausgebildet in der Vorsorgeuntersuchung für Brustkrebs, weil die quasi mit ihren Händen einen anderen Tastsinn haben und die können diese Knoten halt viel einfacher erfühlen. So, und während dann man sagen würde, okay, Blindheit ist halt eine schlimme, weiß nicht, Krankheit und ein schlimmes Defizit, ist es halt bei ihm so, dass das eine besondere Kompetenz ist. So, und wir suchen halt nach solchen Perspektivwechseln oder wir regen in unseren Formaten dazu an, diesen Perspektivwechsel einzugehen und entwickeln dann jetzt gerade mit Studierenden oder auch mit potenziellen Gründern, arbeiten wir an neuen Geschäftsmodellen, um halt Leute, die ansonsten, sage ich jetzt mal, überspitzt nicht gewollt sind, denen eine Perspektive auch zu bieten. So, das ist gerade ein wichtiges Feld für uns. So. Und genau, das andere, das Poster, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben da in Rendsburg, da ist so ein bisschen die Story dahinter, dass wir natürlich auch uns die Frage gestellt haben, was kann eigentlich der Beitrag der Hilfswerft sein in der ganzen Klimadiskussion? Und wir haben natürlich in unseren Veranstaltungen, in diesen Camps auch schon über Klima- und Nachhaltigkeitsthemen viel gesprochen und viele Referentinnen und Referenten gehört und haben mal angefangen, so unsere ersten Ideen und Tipps und Tricks zu sammeln. Und dann gab es irgendwann mal eine ganz glückliche Fügung, dass wir die Caroline Hobbs kennengelernt haben, eine Nachhaltigkeitsbloggerin aus Oldenburg. Und die hat mit uns gemeinsam, also als Mitarbeiterin dann bei uns, quasi dieses viele Wissen, was wir hatten, aggregiert und nochmal ausgeweitet. Und am Ende ist dieses Poster da entstanden. Und die Grundidee ist halt, dass wir sagen, jeder Mensch konsumiert, also selbst wenn man versucht, auf Konsum weitestgehend zu verzichten, ja, die meisten brauchen dann zumindest nochmal irgendwie ein Bankkonto und Toilettenpapier oder so, und vielleicht noch einen Handyvertrag und Strom. So, und wir haben quasi analysiert, wenn man sich anschaut, wofür geben die Menschen in Deutschland Geld aus, haben das in 17 Kategorien untergliedert und haben innerhalb dieser 17 Kategorien halt geschaut, okay, gibt es sinnvolle Konsumvermeidungs- und Umgehungsstrategien? Und wenn das nicht der Fall ist, was sind eigentlich die Firmen und Anbieter, wo ich mit einem guten Gewissen Kunde sein darf? So, und all diese Informationen haben wir eben auf diesem Poster Nachhaltiger Konsum, die nachhaltigen 222, aggregiert. Und seit anderthalb Jahren kann man das Poster kaufen. Ja, nicht bei uns, sondern... wir haben so ein Reseller-Netzwerk aufgebaut. Das sind quasi Firmen, viele Firmen, die auf dem Poster selber auch drauf sind, die das Poster bei uns für ein paar Euro kaufen und dann verkaufen sie das für 10 Euro oder 9,90 Euro weiter an ihre Kunden und an andere Interessierte.
Sehr gut, super. Was ich ja besonders schön finde, und ich muss zugeben, ich habe ja von dem Poster tatsächlich auch ganz schnell Sachen umgesetzt. Ich habe auch jetzt gerade vor kurzem jetzt auch beim Thema Bank nochmal nachgelegt. Also als erstes hatte ich mir ein gebrauchtes Handy gekauft. Das war dann so schön, dass mein Schwiegervater mir das gleich abgekauft hat und ich es nicht mehr hatte.
Sehr gut.
Und ich habe mir ein zweites gebrauchtes Handy gekauft, was ich noch habe. Und auch das MacBook, was ich jetzt hier mit habe, das ist auch gebraucht. Deswegen, ich stehe tatsächlich mittlerweile an der Stelle voll dahinter. Habe auch mittlerweile einen privaten Mobilfunktarif, mit dem ich Bienen schütze, bei Goat mit drei O's.
Sehr gut.
Ja. Sehr gut, ja, genau. Insofern bin ich da tatsächlich schon sehr eingetaucht und ich finde es tatsächlich sehr hilfreich, dass konkrete Namen, Unternehmen draufstehen, man nicht lange rum recherchieren muss, sondern man genau weiß, okay, da kann ich hingehen. Und was ich jetzt auch gelernt habe, dieses Poster gibt es ja nicht nur in einer Basisversion, sondern da wird sogar noch regional differenziert und dann sind da ganz andere Namen drauf. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Das ist das Neueste, woran wir jetzt gerade arbeiten. Also wir, wenn das Poster ein Buch wäre, dann wäre das schon fast ein Bestseller, ne? Also wir haben so um die 15.000 Stück davon verkauft.
Stark.
Das ist an sich schon ganz okay. Wir hätten aber lieber 100.000 verkauft.
Klar.
Nicht, weil wir dann mehr Geld verdient hätten, sondern im Wesentlichen, weil wir mehr Menschen aktiviert hätten für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Alltag. Das ist eigentlich so unser Ziel. Und wir haben halt uns darüber Gedanken gemacht, wie wir quasi mehr Reichweite aufbauen können und zwei Felder oder Pfade identifiziert. Das eine ist, wir bieten das Poster auch in sogenannten Corporate-Editionen an. Das heißt, das ist das gleiche Poster, es wird aber in das Design übertragen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Firma WMF, ja, die dieses Besteckzeugs da herstellt.
Ja.
Die haben das quasi in ihr schön grau-schwarzes Design überführt und haben daraus dann eine Kampagne gemacht und haben dann jedem Mitarbeiter im Rahmen einer Nachhaltigkeitswoche dieses Poster zur Verfügung gestellt. Mhm. Ja, und das sind Menschen, die wir sonst niemals erreicht hätten.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eine gute Idee.
Genau. Also, und das haben wir schon auch gemacht mit Verbänden, mit Unternehmensgrünen zum Beispiel. Und genau, dass wir quasi in Netzwerke reingehen und dann ist das. Dann treten wir als Marke sozusagen in den Hintergrund, in die Hilfswerft und jemand anders kann dann statt Werbung oder statt Weihnachtsgeschenk dann ein Poster rausgeben und sich selbst in diesen Kontext der Nachhaltigkeit stellen. Und teilweise sind es halt auch wirklich Unternehmen, die nicht mal auf dem Poster drauf sind, die aber vorhaben, sich in diesen Pfad reinzubegeben und die irgendwo mal anfangen müssen. Mhm. Na, und man kann ganz gut erstmal bei den eigenen Mitarbeitenden anfangen. Und wenn jemand privat diesen Nachhaltigkeitsmuskel trainiert, dann nimmt er den Muskel ja auch mit zur Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn ich zu Hause versuche, ökologisch einzukaufen und immer das Licht auszuschalten und alles Mögliche zu optimieren, dann werde ich das bei der Arbeit automatisch auch tun. Mhm. So, das ist also ein sehr einfacher Weg. Und unsere letzte Innovation ist sozusagen die Regionalisierung. Vor uns liegt hier das Poster der Stadt Leverkusen. Und dort ist es halt so, dass wir die gesamten Informationen von dem deutschlandweiten Poster, die 222, ergänzt haben, um nochmal so 50 Informationen rund um Leverkusen. Mhm. Deshalb heißt das auch 222 plus.
Achso, das heißt, es sind praktisch die gleichen 222 dabei, die immer dabei sind.
Genau.
Und es wird ergänzt, es wird praktisch nicht ersetzt, dass es wegfällt.
Okay. Es fällt nichts weg.
Okay, verstehe ich. Mhm.
Es kommt nur mehr dazu.
Super.
Und das ist jetzt quasi in Zusammenarbeit mit der Stadt und deren Nachhaltigkeitsverantwortlichen entstanden. Und die haben halt quasi diese Kategorien durchgeschaut und haben dann halt lokale Anbieter von Carsharing oder auch bestimmte Restaurants, Läden etc. halt ergänzt.
So. Das heißt, da setzt ihr auf die Expertise von den Kollegen vor Ort. Das könnt ihr wahrscheinlich aus Bremen gar nicht beurteilen, wer jetzt da in Leverkusen sich besonders gut anstellt, sondern da ist der Input praktisch vom Auftraggeber auch mitgefragt.
Exakt. Gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder liefert der Auftraggeber uns das. In diesem Fall gab es schon so eine Art nachhaltigen Einkaufsberater, den die Stadt hat mal erstellen lassen mit irgendeiner Umweltorganisation vor 2-3 Jahren zusammen. Mhm. Und da wurden die Daten sozusagen von denen nochmal aktualisiert. Das haben wir dann nur nochmal plausibilisiert und dann halt quasi das Poster in deren Design überführt und erzeugt. Und die haben dann 1.000 Stück bekommen, die sie jetzt halt einsetzen in ihren öffentlichen Stellen oder was auch immer. Wir bieten aber auch an, dass wir in so einer Art Workshop das Poster gemeinschaftlich also die Inhalte des Posters gemeinschaftlich vor Ort erarbeiten. Mhm. Das heißt, dann laden wir halt Akteure ein, wo wir der Meinung sind, dass die dieses Wissen halt in sich tragen und dann wird an einem Tag oder Nachmittag gemeinschaftlich daran gearbeitet. Mhm. So. Das haben wir gerade auch mit dem Jugendparlament für das Landkreis Friesland gemacht im Rahmen eines Workshops. Und da steht jetzt so ein bisschen noch diese Finanzierungsfrage aus, ob der Landkreis da reingeht oder nicht, um das Poster dann auch tatsächlich umzusetzen.
Mhm. Genau. Okay, sehr gut.
Da gibt es auch die Möglichkeit und wir sind halt deutschlandweit auf der Suche noch nach weiteren Partnern. Also das können Städte sein oder Landkreise, die Lust haben, vor Ort wirklich richtig was zu verändern. Und wir haben eben hier ein Produkt geschaffen oder ein Medium, was die Kunden gerne nutzen, was viel in Schulen, in Kindergärten etc. hängt. Und auch das Ding ist in einer UNESCO-Datenbank für Lehrmaterialien drin. Mhm. Also sprich, das Schulen und Universitäten arbeiten auch schon damit. Also da geht's gut voran.
Sehr schön, super. Also ich finde das Format toll. Jetzt ist es natürlich so, dass bei uns es direkt auf dem Tisch liegt. Bei den Zuhörern, die können natürlich über die Website sich da informieren.
Natürlich.
Die wird es natürlich jetzt besonders interessieren, was vielleicht ganz konkret gemacht werden kann. Da bin ich jetzt gespannt, was für einen Tipp du uns dafür geben kannst.
Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
Genau, also ich selber habe ja auch noch gar nicht alles umgesetzt, was auf dem Poster drauf ist.
Das macht dich schon authentisch.
Ja, aber das zeigt aber auch, dass es echt wahnsinnig viel zu tun gibt. Womit man, glaube ich, super gut erstmal anfangen kann, ist der eigene Rechner zu Hause. Da gibt es ja meistens dann Google, die vordefinierte Suchmaschine. Da gibt es aber eine super gute Alternative, Ecosia oder Ecosia, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber ist halt ein deutscher Anbieter, wo man mit jeder Suchanfrage wird quasi ein bisschen Geld eingesammelt und am Ende werden Bäume gepflanzt.
Okay,
so, sehr schön. Und man sieht halt am Ende des Tages, wie viele Bäume durch mein Suchverhalten quasi gepflanzt wurden. Bisschen weiter ist der ganze Bereich Bank. Das ist schon etwas, wo man denkt, okay, was hat denn jetzt meine Bank mit dem Klimawandel zu tun? Aber es ist schon leider so, dass die Banken setzen das Geld halt ein, dass es arbeitet. Ja, so heißt es dann immer so schön. Und häufig arbeitet es aus Sicht der Investoren am besten in Rüstungsunternehmen oder in irgendwelchen Genetikgeschichten oder verschiedenen Projekten, die ja ethisch und ökologisch deutlich fragwürdig sind. So. Mhm. Und da haben wir natürlich jetzt nicht uns jede Bank angeschaut, die es gibt, sondern da gibt es eine tolle Quelle, das ist der Fair Finance Guide. Mhm. Und der weist jedes Jahr irgendwie Banken aus, die besonders gut und nachhaltig wirtschaften. So. Und als ich jetzt für meine Kinder das erste Mal Geld angelegt habe, dann bin ich dann halt auch Kunde bei der GLS Bank geworden, also für meine Kinder. Und das ist halt eine super Möglichkeit und inzwischen für jeden eigentlich Tomorrow ist eine Kreditkarte.
Habe ich mich gerade gestern angemeldet, muss ich zugeben.
Großartig.
Ich bin aber gescheitert beim Verifizierungsprozess, weil kein Mitarbeiter für mich frei war. Das spricht für Tomorrow. Es ist ein Randa und aber ich glaube, die vertragen ein paar Kunden, da habe ich ganz große Zuversicht.
Definitiv, aber da kann man halt einfach seine, ist so wie so ein Online-Konto, gibt es auch andere Anbieter, die was Ähnliches haben, aber dort ist es halt auch so, dass ich jedes Mal, wenn ich bei Tomorrow was mit Tomorrow Kreditkarte was bezahle, kriege ich danach eine Nachricht, wie viel Quadratmeter Regenwald ich geschützt habe. Mhm. So. Und jetzt zahle ich dann häufiger mal auch lieber mit Kreditkarte, wo ich sonst gerne mit Bargeld bezahlt habe.
Okay.
Und weil ich halt weiß, okay, wenn ich das jetzt mit Karte bezahle, dann schütze ich halt den Regenwald.
Ja.
So, und das finde ich auch super. So, und wer es noch nicht gemacht hat, kann auf jeden Fall auch nochmal bei uns auf die Liste schauen, bei den Stromanbietern, ne, weil wir brauchen ja den Umbau des Energiesystems in Deutschland und da gibt es halt einfach so 10, 12 Anbieter, die das wirklich vorantreiben und ungefähr 1000, die nur sagen, dass sie es tun. So.
Ja.
Und die meisten Menschen sind halt bei diesen 1000 und hier kann man dann einige Sachen halt gut in die Wege leiten und das kostet ein bisschen mehr vielleicht, aber es ist super, super schnell umgesetzt. Kann jeder sofort machen eigentlich.
Das glaube ich auch. Das waren schöne, konkrete Tipps, fand ich sehr gut. Ich habe parallel mal auf meinen Zettel geguckt, was praktisch noch für Themen die Hilfswerft im Angebot hat, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Und es gibt noch die Social Business Angels. Magst du da auch noch mal erzählen, Nils, was die Gutes tun?
Genau, also Hintergrund ist, dass wir, als wir am Anfang rumgelaufen sind, um Leute zu begeistern für das, was wir tun, wir ja auch mit vielen Unternehmern oder auch mit Leuten wie dir ins Gespräch gekommen sind, die halt Experten sind in unterschiedlichen Feldern und die viele haben halt gesagt, ey, ist total toll, was ihr da macht, aber keine Ahnung, ich bin jetzt keine Uni, was kann ich denn jetzt da tun? So, und Und da haben wir eben dieses Netzwerk aufgebaut. Man kann auch sagen, das ist eine Art Freundeskreis. Das sind halt Menschen, die uns im gewissen Sinne Zeit und Netzwerk zur Verfügung stellen und auf die wir dann zurückgreifen, wenn wir zum Beispiel an einer Uni beim Camp Referenten brauchen mit einer gewissen Expertise. Dann gucken wir da in unser Netzwerk, wen haben wir da, wer kann uns da weiterhelfen. Und teilweise betreuen wir auch Gründer oder begleiten die in ihren Gründungsprozessen, also die halt insbesondere im Social-Bereich was aufbauen wollen. Mhm. Und da können manche Kontakte super hilfreich sein, ne, weil es einfach dann eine Abkürzung ist, wenn ich mit jemandem spreche, der mir den Kontakt halt herstellen kann. Und das, wir wollen es noch ein bisschen weiterentwickeln. Das ist manchmal so ein bisschen stiefmütterlich bei uns behandelt, aber es hat ein tolles Potenzial und es hat eine Möglichkeit, auszudrücken, dass man unsere Idee halt unterstützt und gut findet. Mhm.
Das heißt, auf euren Camps, um da nochmal die Brücke zu schlagen, da sind es entweder eure Social Business Angels oder ihr selber, die vortragen. Oder habt ihr da noch eine dritte Partei, die da...
Es hängt halt immer vom Thema ab. Ne? Okay. Also als wir jetzt diese Inklusionscamps gemacht haben, da müssen wir uns dann komplett neu ein Themenfeld öffnen. Und dann suchen wir halt nach Expertinnen und Experten, die selber vielleicht auch als Gründerin schon was gemacht haben in diesem Umfeld. Mhm. Und wir versuchen die aber, wenn das gut geklappt hat, die dann auch zu Social Business Angels im Nachgang zu machen, sodass unser Netzwerk halt immer größer wird und wächst. Ja, aber wir haben es schon tatsächlich bei jedem Camp so zwischen 5 und 10 Externen, die wir reinholen, weil es uns auch immer darum geht, nicht nur Wissen und Tools zu vermitteln, sondern tatsächlich auch Vorbilder zu zeigen. Ne? Okay. Also weil das Unternehmerleben ist halt nicht geradlinig, ne? Sondern das hat viele Facetten. Und so können wir einfach dann auch den Leuten aufzeigen, und dass es ganz unterschiedliche Wege geht und gibt und dass viele halt zum Erfolg führen oder zur Zufriedenheit.
So. Ja. Und wahrscheinlich kann der Unternehmer, der vorne steht, es auch viel authentischer vermitteln, als wenn man erzählen muss aus zweiter Hand, da gibt es jemanden, der hat das so und so gemacht. Der kennt genau die Story, der weiß, was schiefgelaufen ist, kann das dann wunderbar als Geschichte verpackt erzählen. Und ich glaube, das kommt bei den Menschen anders an, als wenn man aus zweiter Hand berichtet. Also ich finde das sehr, sehr gut.
Exakt. Also deshalb wurden wir wahrscheinlich auch damals da von der UNESCO ausgezeichnet, weil wir jetzt diesen klassischen Wissensvermittlungsweg im Sinne von, es gibt ein Lehrbuch und da gibt es nach Fahrplan gewisse Dinge, die man besser abarbeiten sollte und können konnte. Das kombinieren wir quasi mit den persönlichen Geschichten. So, und dann gucken wir halt, okay, lass uns das Finanzierungsthema doch von jemandem berichten, der anhand seiner eigenen Unternehmensfinanzierung halt aufzeigt, wie es funktioniert hat für ihn, was nicht funktioniert hat und welche Erfahrungen er oder sie gemacht hat. Also so bauen wir das in der Regel auf.
Ja, finde ich sehr gut, die Idee. Ich hatte mir noch notiert, Workshops und Seminare zu Social Entrepreneurship und Nachhaltigkeit, das ist wahrscheinlich ähnlich wie die Camps, würde ich mir vorstellen. Die Camps sind aber immer in Hochschulen und diese Workshops sind vielleicht auch außerhalb der Hochschulen, oder?
Genau, also grundsätzlich ist es halt so, wir finanzieren uns aus diesen Veranstaltungen heraus. Das heißt, es kostet Geld, wenn man sowas durchführen möchte. So 10.000 bis 15.000 Euro. Und das wird in der Regel bezahlt durch die Hochschulen zu einem Anteil und zu einem meist größeren Anteil dann noch durch einen externen Partner. Das sind halt Unternehmen oder Stiftungen in der Regel, die das dann halt machen. Und die dürfen dann auch Leute in diese Veranstaltung reinschicken als Teilnehmende. Also da sind dann nicht nur Studis, sondern da sind dann halt auch Studis und zum Beispiel Mitarbeiter von einem Unternehmen, die dann gemeinschaftlich 3 Tage arbeiten. Und es gibt aber auch die Konstellation, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wir machen aktuell so Formate wie Nachhaltigkeitsbarcamps. Das Poster, habe ich ja vorhin erläutert, ist ja auch so eine Art Aktivierungsprodukt innerhalb von Organisationen. Also wenn man seinen eigenen Mitarbeiter, sein Team auf dieses Thema aufmerksam machen möchte, dann ist das Poster ein guter erster Schritt. Wenn man das weiterentwickeln möchte und auch das Potenzial der eigenen Organisation noch mehr entfalten möchte, dann bieten wir halt an, so Barcamps durchzuführen. Also, dass wir wirklich in eine Organisation reingehen, zum Beispiel für einen Tag, und dann mit den Leuten, die halt an dem Thema Interesse haben, erarbeiten, wie kommt das Thema Nachhaltigkeit in der Organisation vor, am Arbeitsplatz, in den Prozessen, was kann das Unternehmen auch nach außen hin tun, um einen Unterschied zu machen. Mhm. Genau. Und da gibt es dann, ja, keine Ahnung, kann man mit uns ins Gespräch kommen, und dann machen wir auch mal individuelle Lösungen. Ja, aber der Kern ist schon diese Hochschulaktivitäten, wie du es richtig gesagt hast. Ja.
Sehr gut. Zum Ende des Interviews möchte ich den Blick nochmal nach vorne, meistens hätte ich es fast gesagt, also nach vorne werfen. Das war etwas zu norddeutsch. Wo siehst du die Hilfswerft in 2 Jahren, in 5 Jahren, vielleicht sogar noch weiter in der Zukunft? Was sind die Themen, wo du jetzt praktisch gedanklich die allmählich in den Köcher steckst, um sie dann in den nächsten Jahren rauszuholen? Hast du da so eine Vision? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht, in welche Richtung es weiterlaufen kann?
Ja, also erstmal, wir unterliegen auch gewissen Schwankungen, ne? Also auch wir müssen uns immer wieder orientieren, wird das, was wir machen, wird es gebraucht oder bewirken wir das, was wir wollen, und gibt es auch eine Finanzierungsmöglichkeit, weil das ist uns halt mega wichtig. Wir haben kaum Fördermittel, also ganz wenige Projekte, die sich so finanzieren, sondern Social Entrepreneurship heißt ja eben auch, dass man sich aus sich selbst heraus finanziert. Mhm. Ne? Und das ist uns immer ein wichtiges Anliegen. Das heißt, dieses Thema dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Mhm. Aktuell sind unsere Themen eher so ein bisschen nach innen gerichtet. Also wir haben bei unserem Strategie-Meeting darüber gesprochen, dass wir den Gesellschafterkreis erweitern, also dass wir quasi nicht nur die 3 Gründer, wir haben halt, auch wenn wir total flache Hierarchien haben, schon immer so, es gibt die Gründer und es gibt die, die keine Gründer sind.
Okay.
So, und wir versuchen aber, hier sind eigentlich alle gleich. So. Mhm. Und deshalb versuchen wir jetzt auch die Mitarbeiter, die jetzt dabei sind, zu Gesellschaftern zu machen, um halt, das ist eine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH, dass man eigentlich so eine Struktur wie bei einer Genossenschaft hat. Also jeder hat irgendwie, kann auf eine gleiche Art und Weise mitreden und ist auf eine gleiche Art und Weise committed. Ja, das ist eine Sache, das weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen für die Zukunft. Ne? Und damit beschäftigen wir uns auch viel. Ja, und bei den Sachen so nach außen, das, was ich halt skizziert habe, ne? Also diese Camps, wo wir gerade diesen Fokus legen auf das Inklusionsthema, das kann man deutschlandweit machen. Im Moment machen wir das hier in Bremen.
Okay.
Aber es gibt ja noch genug andere Bundesländer.
Ja, ja. Mindestens 15 haben wir einen.
Ja, genau. Und es gibt auch noch die Übertragung des Konzeptes zum Beispiel auf Langzeitarbeitslose. Mhm. Na, das ist ein mega Problem. Also die Menschen, die eigentlich haben wir ja Vollbeschäftigung in Deutschland.
Ja, und es gibt immer noch ein paar, die im Augenblick nicht mitmachen. Wahrscheinlich gar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie einfach Schwierigkeiten haben, da wieder Fuß zu fassen.
Sie sind nicht systemkonform. Also der Lebenslauf, den die halt die Menschen haben, der passt nicht zu den Anforderungen, die Unternehmen halt haben. Mhm. Und das Problem ist, dass die DNA der Organisation es nicht zulässt, dass solche Leute überhaupt eine Chance bekommen. Mhm. So, und deshalb versuchen wir jetzt dahin zu gehen und zu sagen, okay, wenn das so nicht funktioniert, dann müssen wir vielleicht neue Arten von Unternehmen bauen, die von Anfang an im Gründungskeim mittragen, dass sie halt Menschen, die quasi, sagen wir mal, schwer vermittelbar sind, als Ressource verstehen, so wie wir es vorhin schon diskutiert haben. So. Und da sehe ich ein riesiges Themenfeld auch für uns, dass wir also dabei unterstützen, vielleicht, dass die Gründerberatung sich ändert, also dass darauf irgendwann mal eingegangen wird, auf solche Aspekte. Mhm. Und dass auch an den Hochschulen das ganze Thema Gründungskultur, da wird viel getan von der Bundesregierung, Exist, also ist so ein großes Förderprogramm, was es gibt für Gründertum an Hochschulen, das versuchen wir jetzt quasi um Social Entrepreneurship nochmal zu erweitern, also quasi in diese normalen Gründungsprozesse den Social Entrepreneurship als zusätzliche Perspektive, Brille, die man aufsetzen kann, noch mit reinzugeben und uns dann auf so eine gewisse Art und Weise zu vervielfältigen, weil wir können nicht überall gleichzeitig sein, ne? Und wir wollen auch keine Firma mit hunderten Mitarbeitern werden, sondern wir wollen eigentlich klein und schlagkräftig bleiben und denken dann eher über so Train-the-Trainer-Modelle halt nach, dass wir den Hochschulen unser Wissen und Kompetenz vermitteln schrittweise und dass sie dann solche Formate eigenständig durchführen können. Und wenn das irgendwann mal Standard ist, dann können wir auf die SDGs schauen und sagen, ja komm, dann machen wir jetzt Frieden, Gerechtigkeit und weiß ich nicht was. Genau, also es gibt immer genug zu tun.
Ja, das glaube ich. Die SDGs, die werden wahrscheinlich, also es wäre schön, wenn in unserem Leben die noch alle erledigt sind, wobei es aber auch so ist, dass tatsächlich es ja in den letzten Jahren besser geworden ist. Gerade beim Thema Hunger ist es definitiv ja so, dass es viel, viel, also große Fortschritte gegeben hat, aber klar, wir haben da immer noch Luft nach oben, es sind immer noch genug Menschen, die, während wir jetzt eben uns schön satt gegessen haben, das Gleiche heute nicht haben machen können.
Stimmt.
Gut. Ganz zum Schluss habe ich noch eine so eine spezielle Frage, wie wir praktisch in die Umsetzung kommen, wie praktisch ihr eure Teilnehmer, das ist eben so schön plakativ gesagt, sie sollen den Arsch hochkriegen, sie sollen im Prinzip einfach in die Bewegung kommen, was ihr macht, welche Knöpfe ihr drückt, wie ihr sie praktisch motiviert und dass sie praktisch das machen, wo uns wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren die Menschheit für dankt, dass wir genau das gemacht haben.
Nachhaltig reich. Dafür werden dir deine Enkel danken.
Also ich glaube, wir sind eine kleine Organisation und was wir aber schon erreicht haben, ist tatsächlich, Social Entrepreneurship steht inzwischen in den Koalitionsverträgen von jeder Regierung, die seit den letzten Bundestagswahlen quasi konstituiert wurde. So, das waren wir nicht alleine, aber wir sind eine der Organisationen, die sozusagen massiv für dieses Thema halt trommelt. Wir haben dieses CENT, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, mitgegründet und initiiert. Und ich glaube, das ist erstmal so super wichtig, dass es irgendwie eine Lobby gibt, auch für gute Themen und nicht nur für die schlechten Themen. Mhm. So. Und in unseren Veranstaltungen versuchen wir halt immer, diese Aktivierung von 0 auf 1 dann im Nachgang halt auch betreut wird und dass es dann halt von 1 bis x unendlich weitergehen kann. Da gibt es halt Partnerorganisationen, mit denen wir arbeiten, die Social Impact Labs, die Impact Hubs, um mal ein paar zu nennen, und auch lokale studentische Beratung, Enactus etc., wo wir die Leute dann abholen und weiterleiten in die nächste Ebene. Mhm. Und es gibt da so eine Anekdote. Es ist super schwierig, da wo wir sind, mit dieser Aktivierung irgendwie Geld zu verdienen oder überhaupt durchzukommen, weil das ist ganz vorne in der Kette. Mhm. Ne? Also, und Geld verdient wird immer ganz am Ende so. Mhm. Und der Grund, warum wir das machen, also gibt da zwei Sachen, aber eins wollte ich nochmal dir berichten. Ich habe mal am Ende meines Studiums eine Veranstaltung gemacht an meiner Uni zum Thema Entrepreneurship. So, ja. Und da war das noch ein Fremdwort in der Uni. So. Und habe halt Leute eingeladen, Alumni etc., die selber irgendwie unternehmerisch halt tätig sind und gerade im Startup-Bereich was aufgebaut haben. Und es war ein cooles Veranstaltungsformat. Die haben auch Geschäftsmodelle entwickelt über ein Semester mit einer Konferenz, die wir organisiert haben. Und so ungefähr 10 Jahre danach war ich in London auf einer Konferenz, damals dann für meine alte Firma. Und da traf ich halt Leute so. Und dann standen wir dann irgendwie so an der Thames da. Und dann meinte einer, schaute so in die Runde und sagte, ey, Nils, ist mir was aufgefallen? Nee, ja, wir kennen uns alle, ja. Nee, das sind alles Leute, die waren damals da in deinem Kurs. So, und wenn du in Witten nicht diesen Kurs gemacht hättest, dann wären wir ganz sicher nicht hier. Mhm. Und das hatte so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, dass es sich halt lohnt, in Bildung zu investieren. Mhm. Und dass, wenn du ein tolles Format machst, wo die Leute halt innerhalb von 3 Tagen so eine ganz besondere Selbstwirksamkeitserfahrung machen, dann wirkt das nach. Und du kannst es halt schwer messen und schwer im Vorfeld prognostizieren, was daraus wird, aber wir schieben jedes Jahr ein paar hundert mehr Leute durch dieses Format durch, und wenn wir es schaffen, Hochschulen in die Lage zu versetzen, dieses Format durchzuführen, dann schieben wir irgendwann Tausende von Leuten durch dieses Format durch, und das verändert halt Denkweisen und Muster, und vielleicht haben wir irgendwann mal eine Bundeskanzlerin oder eine Wirtschaftsministerin, die eine Grundausbildung in Social Entrepreneurship hat und die halt ganzheitlich denkt und nicht nur auf die klassischen Zahlen schaut, sondern auch auf die Nebenbedingungen, auf die externen Effekte, die das immer mit sich bringt. So. Und ich hoffe, dass das das sein wird, wofür mir meine Enkel und deine Enkel dann mal danken werden, dass wir da so ein bisschen der Stein des Anstoßes waren, ja, als Hilfswerft.
Das glaube ich auch. Also das, was du eben gesagt hast, das Wissen ist ja verfügbar. Also ihr werdet wahrscheinlich in euren Seminaren jetzt nicht ganz nicht was Neues erzählen, aber dieses Erlebnis zu bieten, dass die Menschen praktisch damit in Kontakt kommen und wirklich das Spüren, Wahrnehmen und dieses, ich nenne es mal Referenzerlebnis wahrgenommen haben, die sind nach den 3 Tagen oder egal wie lange sie mit dir oder deinen Kollegen zusammen sind, andere Menschen als davor, da bin ich mir ganz sicher. Und das zu machen, da bin ich bei dir, das ist tatsächlich was sehr, sehr Wichtiges. Und da reicht manchmal ein Satz, das ist im Prinzip ein Moment, als du mir eben das erzählt hast, mir ist eine Gänsehaut drüber gelaufen, dass ihr da an der Themse gestanden habt und der so einen Satz da rausballert. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr entscheidend. Das war ein schöner Schlusspunkt, würde ich sagen. Vielen Dank, Nils. Ich versuche das einmal kurz zusammenzufassen.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Ja, ich bin sehr froh, dass das heutige Interview mit Nils funktioniert hat hier bei der Hilfswerft. Und ich habe tatsächlich in der letzten knappen Stunde festgestellt, dass das Thema Social Entrepreneurship per se nachhaltig ist, so würde ich es mal zusammenfassen. Für mich war tatsächlich das vor dem Interview nicht so gänzlich klar, wo der Link immer dazwischen besteht. Ich hoffe, das ist in den letzten Minuten klar geworden, dass all die Facetten, die man praktisch mit nachhaltigem oder mit sozialem Unternehmertum machen kann, natürlich auch immer nachhaltig ist. Das heißt, wir machen Sachen ja nicht für uns, sondern wir machen sie für andere Menschen. Und die Idee der Nachhaltigkeit besteht ja darin, dass wir nicht für uns praktisch den, ich sag mal, Nutzen maximieren und einfach nach uns die Sintflut walten lassen, sondern dass wir uns für andere Menschen einsetzen, dass wir uns für die Nachwelt einsetzen. Und genau das ist Social Entrepreneurship. Genau, ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und ihr ganz viele Ideen mitgenommen habt zum Thema nachhaltigen Konsum. Ich werde die Internetseite der Hilfswerft in die Shownotes packen, sodass auch ihr Möglichkeiten habt, euch das Poster zu beschaffen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zuschicken könnt. Da könnt ihr mir auch Fragen oder Anregungen schicken, die wir vielleicht noch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit behandeln wollen. Ansonsten, wenn ich euch mit Nils zusammen heute begeistert habe, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und verabschiede mich für heute und freue mich auf das nächste Mal. Nils, möchtest du dich auch noch verabschieden?
Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Wir freuen uns auch immer über Sterne, Freundschaften, was auch immer, bei Facebook und Co. in den sozialen Netzwerken. Und ja, schaut mal bei uns auf der Hilfswerft-Seite vorbei. Wir sind deutschlandweit aktiv. Wir listen immer die Veranstaltungen, wo wir als nächstes sind. Und vielleicht ist ein Social Entrepreneurship Camp für euch auch der erste Schritt zum Gesellschaftsunternehmer für eine Veränderung in eurem Leben.
Gut, vielen Dank, Nils.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.